Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Gott ist so gut zu uns. So sehr gut. Und mein Thema heute Morgen ist, Gott ist wirklich mit uns. Er ist wirklich mit uns. Gott ist wirklich mit uns. Also wenn ich so Land auf, Land ab einfach so Dinge mitbekomme und höre, manchmal leben wir als Christen oder leben Christen so, als wäre Gott ganz weit weg. Ja? Und ich schreie zu ihm und er hört mich nicht. Ich sage, wenn du Jesus hast, brauchst du nicht schreien. Er ist ganz nah, er wohnt nämlich in dir. Da brauchst du nicht brüllen. Er ist da. So, er ist wirklich gegenwärtig. Ich würde mit euch gerne erstmal vorab einen Text lesen, Matthäus 1. Und dort ab Vers 18. Ja, wir sind ja in diesen Tagen auch voll da orientiert und eingestellt, einfach auch auf die Geburt von Jesus. Natürlich wissen wir nicht genau den Tag der Geburt, obwohl manche sagen, sie wissen es genau. Aber wir wissen, er ist geboren. Ja? Und wir haben jetzt kein spezielles Datum, es ist in unserem Kalender mal so festgelegt worden, Weihnachten. Aber ich habe so gedacht, dann geht es Jesus manches Mal so wie vielen, die aus anderen Ländern kommen, die auch nicht wissen, wann sie geboren sind. Sie wissen nur, wir sind geboren und irgendwann hat dann das Standesamt gesagt, wir nehmen dann dieses und dieses, jenes Datum und da feiern sie Geburtstag. Und manchmal sagen mir auch Leute, wenn ich ihnen zum Geburtstag gratuliere, die aus anderen Ländern kommen, ich sage herzlichen Glückwunsch, sagt er, ja, eigentlich habe ich nicht jetzt Geburtstag. Ich sage, wann hast du dann Geburtstag? Ja, genau weiß ich es nicht. Ich weiß nur, das ist es, da war es nicht. So, aber die Leute stehen vor einem und du weißt, sie sind geboren. Sie sind auf die Welt gekommen. So, und Jesus ist in diese Welt gekommen. Matthäus 1, ab Vers 18. Mit dem Ursprung oder eigentlich mit dem Stammbaum, mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden vom Heiligen Geist. So, ich fand das ganz stark. Ich habe das gerade nochmal nachgelesen hier. Vers 18, wie es da heißt, da wurde sie gefunden als eine, die im Mutterleib eine Macht vom Heiligen Geist hat. Als eine, die Exousia, Macht. Das Wort, die Bibel sagt, Gott hat uns Exousia, Vollmacht gegeben. Und Jesus wurde ihm alle Exousia, alle Vollmacht. Und der griechische Grundtext sagt, Maria bekam in ihren Mutterleib, aus nicht vom Heiligen, sondern Eck, aus dem Heiligen Geist eine Vollmacht reingelegt. Nämlich den vollmächtigen Jesus. Denn Jesus ist ja schon da vor Grundlegung der Welt. Die ganze Welt, sagt die Bibel, ist durch Jesus geschaffen worden. So, und dann wurde er ganz gering, klein. Die Bibel sagt, er war ja schon, bevor diese Welt geschaffen wurde, das Universum geschaffen wurde, bevor all das geschaffen wurde, war Jesus ja schon zum König eingesetzt. Bevor alles geschaffen wurde, hat Gott gesagt, ich habe ihn auf meinem Berg Zion zum König eingesetzt. Wir haben den Berg Zion in Jerusalem, den irdischen Berg Zion. Der ist aber benannt worden von Gott nach dem himmlischen, ewigen Berg Zion. Dieser irdische Berg Zion wird mal vergehen. Der wird mal nicht mehr da sein. Wie diese ganze Welt vergehen wird, so sagt es Gott. Aber dieser ewige Berg Zion, da wo Gott wohnt, der bleibt in Ewigkeit. Und da ist Jesus schon vor Grundlegung der Welt von seinem Vater zum König eingesetzt worden. Und dann verließ er, als er dann in diese Welt kommen sollte, er verließ den Thron, er legte seine ganzen Kleider ab, seine ganzen Königswürde, seine Krone legte er ab. Und dann, sagt die Bibel, er wurde ganz gering, klein. Und dann nahm der Heilige Geist dieses Wesen Jesus, denn wir sind ja Geist, Seele, Körper. So, und dieser Geist von Jesus, den nahm der Heilige Geist und transportierte ihn in den Mutterleib von Maria. Und dort bildete sich um Jesus auf natürliche Weise dann Fleisch und Blut und so weiter. So und so kam er dann in diese Welt. Okay, wir lesen mal weiter. Vers 19. Also sie wurde schwanger, war jetzt schwanger, Josef aber, ihr Mann, Vers 19, der gerecht war und sie nicht bloßstellen oder zur Schau, wörtlich, sie nicht zur Schau stellen wollte, gedachte sie heimlich zu verlassen. Denn normalerweise, wenn eine Frau mit einem Mann Geschlechtsverkehr gehabt hat und nicht verheiratet war, wurde sie sowieso verstoßen. Nach dem mosaischen Gesetz durfte sie sogar zu Tode gesteinigt werden. So, es sei denn, der Mann würde sie heiraten. Aber Josef sagte, hier, die hat mich betrogen, die werde ich jetzt verlassen. Ich könnte sie eigentlich zur Schau stellen, ich könnte der ganzen Stadt, in der wir leben, bekannt machen, meine Braut hat mich betrogen. Aber er sagte, nee, ich werde das nicht tun. Also er war ein Mann von feinem Charakter, aber er war doch so, dass er sagt, aber bleiben kann ich mit ihr nicht, ich hau ab. Vers 20. Während er dies aber so überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist aus dem Heiligen Geist. Also der Heilige Geist hat es in sie hineingelegt. Und sie wird einen Sohn gebären. Und sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, Vers 22 sind wir schon, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Das ist die griechische Form von der griechische Form vom hebräischen Immanuel, im griechischen Emmanuel, was übersetzt ist, Gott ist mit uns, Gott mit uns. Das ist ein Zitat aus Jesaja 7, Vers 14, brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, da ist dieses Zitat her, was der Engel dem Josef dort verkündigt. Vers 24, Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, das heißt, er hatte keinen sexuellen Kontakt zu ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte, spätere Handschriften sagen, ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Jesus war ja der Erstgeborene der Maria, und Maria hat ja danach mit Josef noch viele Kinder gehabt. Mehrere Jungs, wenn wir in die Bibel reinschauen, Jesus hatte mehrere Brüder und auch mehrere Schwestern. Ne, zum Beispiel sehen wir hier, deine Schwestern und Brüder sind da, Jesus, und sie wollen dich sprechen. Einmal gab es eine Situation, weil Jesus so im Heiligen Geist erfüllt war und den Menschen diente und Gutes tat und Dämonen austrieb und Kranke heilt und all diese Dinge, da haben seine Brüder gesagt, der ist bekloppt, der ist wahnsinnig, der gehört in die Klapse. Dann wollten seine Brüder ihn einfangen, heißt es. Sie wollten ihn wegsperren, weil sie dachten, jemand, der so mit Gott geht wie unser Bruder, der kann sie nicht mehr alle haben. So, also die eigene Familie hat nicht an ihn geglaubt. Wer es wusste, war Mutter und Vater, aber seine Geschwister, Halbgeschwister, irdischerweise Halbgeschwister, sie waren nicht auf seiner Seite. Später sehen wir allerdings, dass Leute auch von seinen leiblichen Geschwistern oder Halbgeschwistern Leute zum Glauben kommen. Wir haben zum Beispiel den Jakobusbrief, ein Bruder Jesu sein. Der Judasbrief ist ein Bruder Jesu. Also wir sehen, da hat sich in der Familie später dann etwas getan. Ist für mich auch immer wichtig, dass wir daran denken, wenn wir zu Gott kommen und zu Gott beten, wir wollen alles, was wir beten, es soll immer jetzt, sofort geschehen. Ja, siehst du nicht die Wunder? Weißt du, die Menschen haben um Jesus herum seine Zeichen und seine Wunder gesehen, hat aber einen Großteil der Menschen nicht dazu gebracht oder sie dazu veranlasst, an Gott zu glauben, Gott zu folgen, sondern was haben der Klerus da, die geistlichen Leiter sagten sogar, der ist besessen, der hat einen Dämon. Also es war immer, war er in Kritik und in Angriff. Also Lukas wird es dann nochmal gesagt, Lukas 1, 31, brauchen wir jetzt nicht aufschlagen. Siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären und du wirst seinen Namen Jesus nennen. Also interessanterweise auch die Verheißung in Jesaja 7 ist, man wird seinen Namen Immanuel nennen, Gott mit uns. Aber der Engel sagt zu Josef, wenn er dann geboren ist, der Junge, dann nennst du ihn Jesus. Ja, komme ich gleich noch zu. Und siehe, du wirst schon Vers 35, Lukas 1, das lese ich auch nochmal so, der Engel antwortete und sprach, der Heilige Geist wird über dich kommen, Maria, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Lukas 2, 21, und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus, die griechische Form des aramäischen Jeschua. Das heißt, Jahwe ist Rettung genannt. Jeschua, auch der Name Joshua, der von dem Engel benannt worden war, ehe er Mutterleib empfangen wurde. Also der Engel sagte, das ist dieser Emmanuel, der Engel zitiert aus dem Alten Testament und dieser Engel sagt, aber du nennst ihn dann Jesus. Sein Rufname in der Gesellschaft wird Jesus sein. Er ist dieser Emmanuel, Gott mit uns. Gott ist durch Jesus präsent, leibhaftig jetzt unter euch, aber ihr werdet ihn nicht rufen, Emmanuel, sondern sein Rufname in der Gesellschaft wird sein Jesus. Jahwe ist Rettung. Aber ihr müsst doch wissen, Jahwe ist Rettung, Emmanuel, Gott ist mit euch, er ist wirklich in eurer Mitte. Emmanuel, ich sagte schon nochmal fest, Lukas 2, 23, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein, einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, wörtlich, mit uns der Gott. Mit uns, Gott ist mit uns. So, und das ist das Starke, Jesus ist mit uns, auch in unserem Alltag. Wir sehen das, wenn wir in die Schrift hineinschauen, da heißt es schon gleich am Anfang, als er zum Himmel gefahren wurde, war, zu seinem Vater gegangen war, wieder dort auf den Thron gesetzt wurde, das feiern wir an Himmelfahrt. Als er in diese Welt kam, hatte er seine Königskrone, seine Königsgewänder, alles abgelegt. Aber bei Himmelfahrt, dann kam er wieder auf den Berg Zion, dort im Thronsaal Gottes, und dann wurde er wieder gekrönt. Gott sagt, die Krone, mein Sohn, die du abgelegt hast, als du vor etwas über 33 Jahren in diese Welt kamst, diese Krone, ich kröne dich jetzt neu. Und Gott hat gesagt, in alle Ewigkeit bist du, mein Sohn, König. So. Und dieser Jesus, der dort am Himmelfahrt in der ganzen Mitte von Milliarden von Engeln war, es war eine Riesenfeier, eine Riesenzeremonie. Es gibt vor 2 Jahren, 3 Jahren habe ich diese ganzen Intronisierung Jesu, da hatte ich mal drüber gesprochen, könnt ihr auf unserer Mediathek im Internet, gottistda.de, könnt ihr reingehen, die Predigt raussuchen, Himmelfahrt, was geschah, als Jesus zurück in den Himmel ging. Und als er dort intronisiert wurde, die ganze Zeremonie, die Feier dort geschehen war, dann hat er sich um uns gekümmert, um die, die an ihn glauben. Und das heißt, die Jünger aber zogen aus, sie gingen überall, Markus am Schluss, predigten überall und der Herr war mit ihnen und wirkte mit ihnen zusammen durch die mitfolgenden Zeichen. Sie sprachen und der Herr bestätigte es. Und ich sagte schon mal, der Herr war mit ihnen, wirkte mit ihnen zusammen. Das griechische Wort ist, sie arbeiteten zusammen wie Kollegen. Der unsichtbare Jesus war dabei. Und das hat er auch versprochen. Er sagt, wenn ich dann zu meinem Vater gehe, ich werde dann bei euch sein. Bis an das Ende dieser Welt. Bis zum Ende. Ihr müsst wissen, ihr lauft nicht allein, ihr dackelt nicht allein durch diese Welt. Ich bin mit euch, jede Sekunde. Und das ist so, ich habe gerade vorgestern Abend noch meine Mama besucht auf der Rückfahrt von den Niederlanden. Und so, sie braucht natürlich Hilfe und auch Pflege, kann sich nicht mehr selbst versorgen. Und ich sage, Mama, dieser Jesus, er hat versprochen, ich werde jede Sekunde deines Lebens bei dir sein. Er ist hier bei dir, in der Wohnung, in deinem Zimmer. Auch wenn der Körper nicht mehr so will, wie es ist. Ja, sagt sie, Herbert, ich würde gerne doch wieder laufen. Sag ich, Mama, du bist jetzt, sie hat ja die Woche Geburtstag gehabt, 89 Jahre geworden. Ich sage, du erlebst ganz einfach, was im Prediger 12 steht. Wenn du alt bist, die Pfosten des Hauses, die wollen nicht mehr so. Die durch die Fenster gucken, die gucken auch nicht mehr so klar. Und die Mühlsteine, die Zähne malen dann auch nicht so. Gott sei Dank, heute haben wir ja noch Gebissmöglichkeiten. Manche sind so bissig, dann sollte man ihnen das wieder wegnehmen. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, ich sage, Mama, das ist normal. Der Zeitlauf auch in der Welt, in der wir leben, wo der Körper eben dann nicht mehr durch die Gegend hüpft wie ein Teenager. Und ich sage, Mama, du musst das dich einfach so annehmen, aber wir beten, dass Gottes Kraft und Stärke in deine Beine und Glieder kommt. Und sei dankbar. Ich sage, manche liegen da, Tausende und zigtausende liegen in unseren Altenheimen, können sich nicht bewegen, sind total hilflos. Ich sage, du kannst dankbar sein, dass es dir noch so geht, wie es geht. Danke Gott dafür. Und er hat gesagt, er wird bei dir sein. Mama, er ist immer bei dir. Er wird dir nie die kalte Schulter zeigen. Er wird dich nie kritisieren. Er ist dein Herr und dein Freund, dein Begleiter im Alltag. Und das ist auch bei uns. Das ist nicht nur in guten Tagen. Und wir sollten auch anfangen, dankbar zu sein. Also Jesus, Immanuel, heißt, Gott ist mit uns. Gott wollte, dass sich das bei uns einprägt. Wenn mein Sohn in diese Welt kommt, Leute, dann dürft ihr nie wieder vergessen, ich bin immer mit euch. Ich werde euch niemals verlassen. Und das ist für mich beruhigend, ob ich gut drauf bin oder schlecht drauf bin. Ja? Er ist immer da. Er sagt, ach Herbert, heute bist du nicht gut drauf. Naja, ich komme mal morgen wieder, wenn es dir besser geht. Nein, nein, erst gerade dann, wenn wir nicht gut drauf sind, dann ist er besonders da und dann denken wir manchmal, wir laufen unseren Weg alleine und dabei ist er derjenige, der uns trägt. So, wir können einfach in großer Dankbarkeit sein. Also, der Herr Gott Immanuel, Gott sagt, durch das Kommen meines Sohnes mache ich euch klar, Gott ist mit euch, ich bin jetzt bei euch. Das ist es, was Jesus sagte, bevor er zur Inthronisierung wieder nach Hause ging. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieser Welt. Jeden Tag, bis zum Ende dieses Äons, dieses Zeitalters. Und du sollst seinen Namen, so hatten wir es in Matthäus 1,21, so sagte der Engel zu dem Josef, sie wird einen Sohn gebären, sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Ich liebe diesen Vers in diesem ganzen Zusammenhang, den der Engel dort dem Josef so zugesprochen hat. Er selbst, denn er, das griechische Wort er, autos, er selbst, er allein, für sich selbst, von selbst aus, er hat diese Autorität und diese Kraft, diese auch Energie und diese Vollmacht. Er wird sein Volk erretten. Das griechische Wort erretten ist sozo. So die Bibelschüler wissen hier, sozo bedeutet Leben geben, wieder aufbauen. Da ist auch das Wort heilen drin. Etwas, was im Leben zerstört ist. Er sagt, Jesus sagt, egal was in deinem Leben kaputt gegangen ist, zerstört worden ist, ich wirke bei dir Neues, ich schaffe bei dir Neues. Er wird sein Volk erretten, sozo. Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das Interessante, er wird sein Volk erretten von seinen Sünden oder wörtlich von ihren Sünden. Das griechische Wort, wo bei uns von auch steht, ist apo. Apo ist von weg. Er sagt, du bist in einem Zustand, wo Sünde und Umstände und Dinge dich versklaven, dich kaputt machen wollen, dich krank machen wollen. Jesus sagt, ich nehme dich und ich hole dich da raus. Apo weg, von weg. Ich bringe dich aus deiner missligen Lage weg, wenn du es möchtest. Ja? Und das ist ja, was der Kolosserbrief im ersten Kapitel sagt, irgendwo im Bereich der Verse 18. Er sagt, Gott hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das Wort versetzt ist, er nimmt uns, schnappt uns und stellt uns zu Jesus. Er bringt uns aus Finsternis, aus Not, aus Zerstörung, aus all diesen Dingen. Er bringt uns an einen sicheren Ort. Und das sagt Jesus, wenn er kommt, der Engel sagt, das wird dieser Jesus tun. Er wird dich nicht in deinem Zustand lassen. Er wird dich nicht lassen in dem, was dich krank und einsam macht. Deshalb, sein Name wird Jesus sein. Das bedeutet wörtlich, Jahwe ist Rettung. Er ist die Rettung für deine Situation. Er ist die Rettung für deine Umstände. Und das ist es, was ja auch der Prophet Jesaja schon sagt in Jesaja 53. Er wird sein Volk erretten von der Strafe der Sünde. Jesaja 53 sagt, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Normalerweise gehörten wir alle ans Kreuz. Normal mussten wir alle sterben. Aber Jesus sagt, ich will nicht, dass ihr sterbt. Ich habe euch geschaffen, weil ich mit euch leben möchte. Ich möchte mit euch in einer Beziehung sein. Ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Ich will im Alltag euer Begleiter sein. Ich will so gerne mit euch leben. Ich habe euch nicht geschaffen, damit ihr irgendwo euer Ding macht und ich mein Ding mache. Nein, ich will eine tägliche Beziehung mit euch haben, diese Beziehung mit euch pflegen. Die Strafe, die ihr verdient habt, ich nehme sie auf mich, damit dieses Problem schon mal gelöst ist. So, bestraft werden, wir müssten alle getötet werden wegen der Sünde. Denn die Bibel sagt, jede Seele, die sündigt, muss sterben, muss getötet werden. Und Jesus sagt, damit ihr das nicht erleiden müsst, sterbe ich für euch. Ich nehme eure Sünde, eure Krankheit, all das nehme ich auf mich, damit ihr nicht bestraft werden müsst. Ich lasse mich bestrafen für euch. Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen. Die Strafe liegt auf ihm. Kein Mensch wird mehr bestraft wegen der Sünde. Wir gehen verloren, weil wir sagen, dass wenn wir den Retter Jesus nicht brauchen, den brauche ich nicht, den will ich nicht, der kann mir gestohlen bleiben oder einfach links liegen lassen. Wenn er gut ist, ja schön, dass er es für mich gemacht hat, aber mich interessiert das nicht. Dann lehnen wir Jesus ab, dann bleiben wir verloren. Aber wir gehen nicht verloren wegen der Sünde, sondern weil wir ihn abgelehnt haben. Deshalb sagt Jesus, der Heilige Geist, wenn er kommt, der wird die Menschen davon überführen, von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Es gibt eine Sünde, wegen dieser einen Sünde kommen Menschen in die Hölle, gehen sie verloren, weil sie nicht an Jesus glauben, weil sie sagen, ich brauche diesen Jesus. Das ist die einzige Sünde, weshalb man verloren geht, weil man nicht an Jesus glaubt. So, und dieser Jesus, er hat uns nicht nur von der Strafe der Sünde befreit, er ist auch gekommen, um zu erretten, sozo, da sind wir bei diesem Wort wieder, befreien, uns zu erretten aus Gefahren. Paulus sagt, wir sind in so vielen Gefahren gewesen, aus all dem hat der Herr uns errettet. Und denk mal, wenn du mal so ganz ruhig dich hinsetzen würdest, Revue passieren lassen, in welche missligen Situationen, gefahrvollen Situationen du schon gewesen bist und du sagst, wow, Gott hat mich bewahrt. Und ob es auf einer Autobahn ist oder wo auch immer, weil wir, als unsere Kinder klein waren und wir und jung waren, als wir dann zusammen immer in Urlaub sind, das war schon Standard. Sie wissen, das betet Papa, das betet auch heute noch. Wenn wir eine Autofahrt antreten, dann sitzen wir erstmal am Lenkrad und dann sage ich, danke, Herr, du bist mein Schutz, unser Schutz und unsere Burg. Ich habe dich, den Höchsten, zu meiner Wohnung gemacht. Und es steht geschrieben, deshalb begegnet mir kein Unglück. Und der Herr sagt, es begegnet dir kein Unglück, weil du gesagt hast, der Herr ist mein Schutz und meine Burg. Psalm 91. Und das kannten sie auswendig, die ganzen Passagen, die habe ich gesprochen. Und wir sind manches Mal auch auf Fahrten in gefahrvolle Situationen gekommen. Ich bin auf der linken Spur, die ja für die schnelleren Autos gedacht war. Und plötzlich setzt ein PKW raus mit Anhänger. Und das heißt, du musst voll auf die Bremse gehen. Heute fährt man vernünftiger, damals war ich noch jünger, aber damals ging es auch um Schnelligkeit. Heute geht es mir mehr um Sicherheit. So, aber damals ging es auch um Schnelligkeit. Und die Mädels natürlich hinten immer, Papa, gib Gas, ne? Die konnten das auch noch schön anstacheln. Und plötzlich hast du so einen Wohnwagenanhänger vor deiner Nase. Und Mensch, Papa! Und alle natürlich in Schreck, voll in die Bremse. Ich sage, Mädels, habt doch keine Angst. Wir haben doch gesagt, du Herr bist unser Schutz und unsere Burg. Und was ist, wenn du jetzt drauf wirst? Nein, sage ich, Mädels, da sind Engel, die hätten das Auto angehoben, über den Hänger drüber gebracht und dann wären wir wieder vorne gewesen. Also keine Angst. So. Und das war für sie so, Gott schützt uns, Gott ist mit uns. Er passt uns auf, das heißt aber nicht, dass wir uns wie die Dummen benehmen oder Dummheiten. Das heißt, wir schalten nicht die Vernunft aus. Aber ich weiß, ihr wart ja auch mal jung, die ihr mal jung wart. Ne? Und dann, dann war das, der Fuß wollte dann nicht vom Gas. Es war, als wenn er manchmal festgeklebt ist. So, aber dieser Jesus ist in der Lage, uns zu retten, selbst wenn wir nicht unsere Vernunft immer eingeschaltet haben. Schau mal zurück in dein Leben. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns gewacht und uns geholfen? In wie vielen Noten und Situationen? Er ist in der Lage, uns zu befreien, auch aus Gebundenheiten. Er ist in der Lage, uns zu befreien und herauszuholen aus Bedrückung, aus Krankheit. Er ist in der Lage, uns zu beschützen. Das sind diese Worte, die ich so reinschmeiße, erretten, befreien, beschützen, bewahren, das sind alles, dazu gibt es alles Bibelstellen, die sagen, das macht unser Gott mit uns. Dieser Jesus, der mit uns ist, er ist unser Schutz und unsere Burg. Er ist so bei uns. Das ist das Starke. Und das beruhigt mich. Und er wird euch erretten, er wird sein Volk erretten von der Sünde. Auch von der Macht der Sünde. Billy Graham hat einmal gesagt, die meisten Christen haben Jesus als den Befreier von der Strafe der Sünde erlebt. Aber sie haben ihn nicht erlebt als den Befreier von der Macht der Sünde. Also sie haben erlebt, ja, Jesus hat mich befreit, ich werde wegen Sünde nicht mehr bestraft. Aber er ist nicht nur gekommen, um uns von der Strafe der Sünde loszumachen, er ist auch gekommen, um uns zu befreien von dem, von der Macht der Sünde, von der, den Dingen, die uns versklaven, Dinge, die Tod bewirken. Die Sünde bewirkt immer Tod. Und dann sind wir da und sagen, oh, das werde ich nicht los, da komme ich nicht raus, ich weiß nicht. Und ich glaube, das hat etwas mit deinem Denken auch zu tun. Jesus ist nicht nur der Befreier von der Macht der Sünde, von der Strafe der Sünde, er ist auch der Befreier von ihrer Macht. Und ich glaube, es ist wichtig für uns und das ist wichtig für dich und für mich und für alle. Deine Freiheit beginnt damit, dass du dein Denken in die dir von Gott geschenkte Ebene bringst. Also Gott hat dich durch Christus aus dem Reich der Finsternis geholt in das Reich seines Sohnes, in das Reich Gottes. Die, die wir Christen sind, die wir Jesus aufgenommen haben, wir sind jetzt im Reich Gottes. Und die Schrift sagt sogar, das Reich Gottes ist inwendig in uns. Und das Reich Gottes ist Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. So, das ist das Reich Gottes. Darin sind wir jetzt. Wir müssen aber verstehen oder begreifen, dass wir darin sind. Und ich glaube, dass ein Punkt ist, jemand sagte mir die Tage, ja, sagte Herbert, und das steht alles in der Bibel. Ich sage, ja, das steht alles in der Bibel. Ja, sagte, ja, ich glaube, ich soll sie doch mal lesen. Ich weiß ja gar nicht, was mir alles gehört. Das ist so. Wenn du nicht weißt, jetzt stell dir mal vor, ich habe heute meinen guten Tag und ich überweise, habe deine Kontonummer irgendwo bekommen und ich überweise dir heute einfach mal, naja, nehmen wir von der Portokasse 200.000 Euro. Ich, ja, so, okay, habt ihr auch so eine Portokasse, ja? Das wäre doch was, ne? Aber ich überweise dir heute online 200.000 Euro. Weißt du, wenn du nicht weißt, dass die da drauf sind, könntest du sogar vor Hunger sterben. Und wenn du nicht drauf gehst auf das Konto, weil du sagst, da brauche ich gar nicht drauf gehen, das ist schon seit Jahren im Minus. Und du glaubst gar nicht mehr, dass da vielleicht auf einmal ein Plus sein könnte. Verstehe? Und du hättest dann ein Plus da drauf und würdest trotzdem im Minus leben und würdest trotzdem rumkrebsen und würdest vielleicht sogar verhungern. So, das ist, und diese Unwissenheit, und das ist das, was der Herr sagt, wir gehen zugrunde wegen der Unwissenheit, in der wir oft leben. Und diese Person sagt mir, Herbert, ich glaube, ich muss jetzt doch mal die Bibel lesen, damit ich weiß, was gehört mir eigentlich. Ich sage, wäre schon ein Vorteil, sage ich, dann würdest du weniger jammern. Denn dann wüsstest du, was dir gehört und wer du in Christus bist. Das ist natürlich auch für mich erleichternd, denn dann ruft die Person nicht mehr an und sagt, sondern auf einmal ruft sie an, Herbert, ich habe entdeckt, was mir alles gehört. Sag ich, wow, sag ich, echt? Gehört das mir auch? Weil manche Leute stutzen dann. Ne? So. Und denke, es ist wichtig für uns, denke über das nach, was Gott dir geschenkt hat. Aber wenn du nicht weißt, was Gott dir geschenkt hat, hast du auch nichts zum Nachdenken, stimmt's? Dann hast du nur zum Nachdenken, mir geht's schlecht, die Welt ist böse und Weihnachten sowieso. Was ich weiß nicht, jetzt soll ich wieder Geschenke kaufen? Ja, also wir haben dieses Jahr in unserer Familie entschieden, ich habe gesagt, ich will, dass sich Marita und ich, wir machen das ja schon seit ewigen Jahren nicht mehr. Wir schenken uns nichts zu Weihnachten, denn was wir brauchen, das holen wir während des Jahres. Ja, so, also wir machen das einfach nicht mit. Und wir haben auch diesmal gesagt unseren Kindern, hier, wir machen dies ja nichts, gibt keine Geschenke, ihr schenkt bitte uns nicht, wir haben, was wir brauchen, wir wollen nicht und wir schenken euch auch nichts. Ist das in Ordnung? Unsere Mädels haben gesagt, das ist in Ordnung. Der Einzige, der kriegt, ist der Enkel, ne? Das ist ja klar, der ist doch nicht hier. Ja. Aber das weiß er sowieso. Ja, ja, und weißt du, er ist so ein bisschen, denke ich manchmal, wie seine Mutter, unsere Tochter. Sie konnte früher, als sie klein war, nicht warten bis Weihnachten, wenn sie dann für Mama ein Geschenk hatte. Sie wollte es schon immer vor Weihnachten zeigen. Und Papa kann nicht, sagt, nee, will ich nicht mal. Und sagt sie, Papa, ich kann aber nicht. Mama, ich würde dir jetzt schon vor Weihnachten dein Geschenk zeigen. Wirst du danach auch vergessen, was ich dir gezeigt habe? Gut, es blieb gar keine andere Wahl. Du musstest es vergessen. Die Mama musste gucken und Mama musste auch vergessen. Und jetzt kommt der kleine Sohn. Was hat er die Tage gesagt zu seiner Mutter? Mama, ich habe ein Geschenk für dich. Willst du da mal reingucken schon? Dann sagt sie, nein, sagt sie, das machen wir erst. Erst Weihnachten will ich es gucken. Nein, Mama, kannst du nicht jetzt schon reingucken? So nach dem Motto, du kannst es ja wieder vergessen bis Weihnachten. Ich habe gedacht, naja, wie vererben sich die ganzen Sachen irgendwie, ne? So, gut, also das ist schon manchmal so. So, wir waren bei Geschenk. Wenn wir nicht wissen, was uns gehört, was Gott uns geschenkt hat, dann werden wir als wie solche leben, die ohne Geschenk da sind, die ohne Geschenk sind. Und das ist ja so, ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen und ich sage, weißt, wir kaufen jetzt wieder Geschenke. Und die Person, die mich beschenkt, die kauft immer für 40 Euro für mich. Dann sage ich, okay, dann sage ich, was willst du kaufen? Ja, auch was für 40 Euro. Das geht nicht anders. Und dann sage ich, okay, sage ich, das, was willst du ihr schenken? Ja, das und das würde ich ihr schenken. Und sage ich, das habe ich im Angebot gesehen. Für 15 Euro kostet sonst 40. Ja, das kaufe ich auch, aber dann muss ich noch was Zusätzliches kaufen, denn der Betrag muss zusammenkommen. Sage ich, Leute, was seid ihr verrückt? Wie kann man sowas machen? Da kriegst du schon etwas Teures für niedrigen Preis, da kann man doch dankbar sein, sagen, okay, und so. Aber das ist, verstehen, eigentlich ist das ein Warenaustausch. Du gibst mir für 40, ich gebe dir für 40. Ach, die anderen, der gibt mir für 20, kriegst du auch für 20. Verstehen? Also eigentlich, warum machen wir das alles so mit? Also ich mache es nicht mit, Marita nicht, schon ewige Jahre nicht. Und wir, wie ich schon sagte, wir holen im Laufe des Jahres immer, was wir brauchen. Es ist wichtig, in Bezug auf die Dinge von Gott, dass wir unser Denken erneuern. Es ist ja nicht nur wichtig zu wissen, was Gott uns geschenkt hat, sondern wir müssen uns denkmäßig, vernunftmäßig, verstandesmäßig auch in diese Ebene hineinbringen lassen. Das heißt, das, was Gott uns geschenkt hat, muss unser Denken erfüllen. Und deshalb, als ich Christ wurde, ich fing sofort an, Bibelstellen auswendig zu lernen. Damals, ich sagte schon mal, da gab es kein Word und kein Computer und gar nichts. Ich habe am Abend in der Regel dann den Bibelvers aufgeschrieben, den habe ich in meine Tasche gesteckt am nächsten Morgen, mit zur Arbeit genommen. Auf dem Weg zur Arbeit konnte ich ihn lesen, in der Schwebebahn oder wo auch immer ich dann unterwegs war. Wir haben damals in Wuppertal gewohnt. Und auf der Arbeit, in der Pause, hat ihn rausgenommen, konntest du lesen. Später hatte ich dann einen Job, da durfte ich meine Bibel an meinem Arbeitsplatz haben, an meinem Platz. Und da war ich ja im Verkauf. Und meine Chefin sagte, ich würde, wenn keine Kunden da sind und nichts zu tun ist, würde ich gerne hier im Geschäft meine Bibel lesen in der Zeit. Herr Erike, das können Sie machen. Lesen Sie Ihre Bibel, ist alles in Ordnung, können Sie gerne machen. So hatte ich auch gute Bibelzeiten dort auf der Arbeit. So. Das hat aber mein Denken geprägt. Ich wusste, was mir gehört. Ich wusste, was Gott mir geschenkt hat. Und zu Hause die Bibel gelesen, im privaten Bereich die Bibel gelesen. Immer im Gottesdienst gewesen. Ich habe keinen Gottesdienst versäumt. Wir hatten Sonntag 2 Gottesdienste. Das war für mich Standard. Das wäre für mich so, als wenn du mir die Hose und alles klaust, wenn ich nicht hingegangen wäre. Ich bin morgens im Gottesdienst gewesen, nachmittags im Gottesdienst gewesen, Dienstag im Gebetsgottesdienst, Mittwoch war Chorüben und mit Andacht, dann war Donnerstag war Bibelabend, Freitag weiß ich, da war auch irgendwas, Samstag hatten wir unseren Jugendtag und dazwischen war ich natürlich immer ein eifriger Missionar. Aber ständig, und das hat mich gefüllt, ich habe Gottes Wort aufgenommen, gehört. Weißt du, und das hat mein Denken geprägt. Und das hat aus mir einen anderen Menschen gemacht, denn ich war ja wirklich einer der super gottlosesten Typen, die es gab. für die Gesellschaft ein hoffnungsloser Fall. Aber bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Er ist in der Lage, Sozo zu erretten, zu befreien, aufzubauen, zu verwandeln, wiederherzustellen, Neues zu schaffen und dergleichen. Deshalb sagt Römer 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Dieses Wort gleichförmig ist syschematizo, dem Muster nachzugehen mit jemand oder etwas, ein Schema haben. Passt oder anpassen, gleichförmig. Er sagt, habt nicht mehr in eurem Denken das Denkschema, wie die Welt, die Menschen ohne Gott um euch herum denken. Ihr müsst ein neues Denkschema bekommen. Ihr müsst ein göttliches Denkschema bekommen, weil sonst kommen wir nicht weiter. Weil wenn wir nicht ein göttliches Denken bekommen, dann denken wir immer, oh, komme ich hier jemals raus? Wird Gott mich hier wohl erretten? Sind meine Sünden wirklich vergeben? Vielleicht bin ich doch nicht so ganz gerettet. Wie sagte mir die Tage jemand, ja, ich habe Jesus aufgenommen, aber ich weiß nicht, vielleicht muss ich doch was leisten, damit ich doch richtig ankomme. Dann sage ich, ja, wenn du das denkst, dann kommst du bestimmt nicht richtig an. Wir sind allein gerechtfertigt durch seine Gnade. Punkt, Ende, aus. So ist es nun mal. Ja? Und nicht aufgrund von Werken. Aber an unseren Werken, sagt Jesus, werden die Welt erkennen, dass es einen Gott gibt. An unserem Lebensstil, an unseren Taten. Seid nicht mehr gleichförmig, Römer 12, 2. Das kannst du ruhig anwerfen, Römer 12, 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, diesem Zeitalter, diesem Äonen, in dem wir leben, sondern werdet verwandelt. Eine andere Übersetzung sagt, lasst euch verwandeln. Das griechische Wort dort verwandelt ist Metamorpho und bedeutet verwandeln, umgestellt. Da kommt unser Wort Metamorphose her. Er sagt also, sondern, er sagt hier, achso, ich muss ja darüber gehen, sondern werdet verwandelt. Da steht verwandelt ist Metamorpho. Und lasst es zu, sondern lasst euch verwandeln. Lasst zu, dass Gott dich verändert. Er, in Hebräer 12 sagt er, dies ist der neue Bund, den ich mit ihnen mache. Ich will meine Worte in ihre Herzen schreiben und in ihre Gedanken legen. Ich möchte, dass das ein Teil eures Seins wird, meine Worte, dass wir denken wie Gott, leben wie Gott, handeln wie Gott und das können wir uns reinziehen. Du sagst, ist das möglich? Natürlich. Denken wir nur daran, die meisten von uns, ihr habt vielleicht auch einen Job, eine Arbeit. Und wenn du in deiner Firma gut sein willst, dann musst du denken wie dein Chef, arbeiten nach dem Motto deines Chefes, nach dem Schema deines Chefes, sonst wirst du irgendwann deinen Job verlieren. Das heißt, wir stellen uns voll auf die Firma ein und das machen Menschen ohne Gott. Und Gott sagt, wenn du es erlaubst, werde ich in dir eine Verwandlung in deinen Gedanken vollbringen, in deinem Inneren eine Verwandlung vollbringen, sodass du denkst, wie ich denke. Und dann denken wir nicht mehr, oh, ich werde bestimmt noch bestraft wegen meiner Sünde. Nein, die Strafe liegt auf ihm, das weiß ich dann. Oder, naja, wird er mich wirklich in dieser Situation befreien? Ja, er ist in der Lage, uns zu befreien. Aber wir kennen auch die drei Jungs, die in den Feuerofen geworfen sind. Dann sagt dieser König, naja, ob der euch wohl erretten wird aus dem Feuerofen, ob der in der Lage ist. Die Jungs sagen, ja, er ist in der Lage, uns zu erretten. Sollte er es aber nicht tun und einfach zulassen, dass wir verbrennen, dann ist er trotzdem unser Gott. Wir werden trotzdem keine Götzen anbeten. So, das war diese Haltung. Er ist dazu in der Lage und wir vertrauen voll auf ihn. Er, wenn Krankheit kommt, ja, ich denke, er ist mein Arzt. Wieso ist er nicht mein Arzt? Vielleicht ist er doch nicht mein Arzt. Doch, Herr, du bist nicht nur mein Erlöser in meinem Leben. Du bist nicht nur mein Befreier, mein Erretter. Du bist auch der Herr, mein Arzt. Du kümmerst dich auch um meine seelische und körperliche Gesundheit. Du bist da. Das muss in unserem Denken einfach da sein. Egal, wie weh Dinge tun, wie schlimm Dinge sind. Und dann sage ich, Mama, sie sagt ja, sie hat manchmal auch Schmerzen. Sagt sie, aber weißt du, Herbert, ich liege hier manchmal mit Schmerzen, aber das Gute für mich ist, ich weiß, dieser Jesus ist hier und er ist nicht nur mein Erretter. Mama sagt, Herbert, weißt du, er ist auch mein Arzt. Mein Arzt ist immer hier mit mir im Zimmer und er kümmert sich. Und er kümmert sich vielleicht manchmal anders, wie wir es denken. Aber du musst wissen, er ist anwesend. Wenn du den Erretter bei dir hast, hast du auch den Arzt bei dir. Dann ist es nämlich dieselbe Person. Ja? Du kannst nicht sagen, oh, Jesus, der Erretter ist bei mir, aber Jesus, der Arzt, der ist gerade unterwegs. Ne? Der ist ja nicht gespalten, der ist ja eine Person und er ist immer komplett als Gesamtversorger bei dir, sondern werdet verwandelt, Metamorpho, durch die Erneuerung des Sinnes, durch die Erneuerung, haben wir das Wort Erneuerung. Das Wort Erneuerung ist Anakainosis, bedeutet Erneuerung, Umgestaltung des Sinnes. Da haben wir es, des Sinnes, des Denkens oder Wollens. Das griechische Wort ist Nous, bedeutet Sinn, Verstand, Denken, euer Gehirn. Lass dein Gehirn umwandeln. Lass dein Gehirn von Gott umformen. Lass Metamorphose zu. Wir kennen das, eine hässliche Raupe puppt sich ein und es wird ein herrlicher Schmetterling. Oder eine hässliche Raupe, nicht eine herrliche Raupe. Aber gut, das ist ja Geschmackssache. Manche lieben vielleicht Raupen. Manche essen sie vielleicht sogar. Na, guten Appetit, ich nicht. Aber wie auch immer. Verstehe, das ist eine Raupe und dann Metamorphose. Auf einmal, es wird ein Schmetterling. Gott sagt, ich, wenn du es zulässt, kann ich dein Denken, dein Wollen, deine Gefühle, ich kann das alles verändern. Du musst mich nur lassen. Lass mich das tun. Und das ist so wichtig, wenn wir das nicht zulassen, dann, wenn wir sagen, ja, Jesus ist bei mir, Emmanuel, Gott ist mit uns, er ist wirklich mit uns, Jahwe ist Jesus, Jahwe ist unser Retter, wir können das theologisch bejahen und wir können dafür auch streiten und kämpfen. Aber wenn das nicht unser Denken erfüllt, in den Notsituationen, in den Bereichen, in denen wir uns dann vielleicht auch in einer Krise manchmal befinden, wenn wir das nicht dann verinnerlicht haben, wird uns dieses Wissen, dass Gott ja mit uns ist, nicht helfen. Dann werden wir sagen, ich denke, er ist immer mit uns, wieso passiert mir das? Ich denke, er ist mein Arzt, wieso tut mir jetzt mein Knie weh? Wir sind, das zeigt immer, dass wir theologisch eine Wahrheit kennen, aber dass wir nicht wirklich in einer Lebensbeziehung, Verbindung sind, wenn wir und nicht wirklich seinem Wort glauben. Ihr werdet erneuert in eurem Verstand, in eurem Gehirn. Lasst zu, dass ich dort erneuere. Ihr sollt nicht mehr das Schema dieser Welt haben. Ihr sollt nicht mehr so denken wie die Leute um euch herum, denn das bringt sie doch in Chaos. Schaut doch die Welt an, die Menschen, die ohne Gott leben. Wo führt es sie hin? Von Katastrophe zu Katastrophe im Leben. Gesellschaftlich, politisch, immer und immer wieder. Wenn wir denken, was alles für Entscheidungen getroffen werden, auch auf politischer Ebene in unserem Land. Einfach, weil Menschen leben, handeln ohne Gott. Und da sind die Katastrophen da. Und Millionen und Milliarden werden in den Sand gesetzt, was wirklich nicht sein müsste. Weil Gott sagt, ich würde gern euer Ratgeber sein. Da werden Millionen in den Sand gesetzt und dann sagt man, okay, naja, da müssen wir halt die Steuern erheben. Da müsste das wieder erhöht werden, jenes wieder erhöht werden. Wenn man in die Bibel reinschauen würde, Gott sagt, nehmt nicht zu hohe Steuern, weil das macht euer Land kaputt. Gott sagt, gibt den Rat in seinem Wort. Da aber Politiker sagen, wir brauchen keinen Gott, wir wissen das besser als Gott, machen sie ihre eigene Politik, aber politisch gesehen, Gott gibt wunderbare Ratschläge, wie eine ganze Nation geführt werden kann. Aber er gibt auch wunderbare Ratschläge, wie dein und mein persönliches Leben geführt werden kann. Nur wenn wir sagen, die Politiker, die sollten mal hören, was Gott sagt. Und ich sage dir, du und ich, wir müssen auch hören, was Gott sagt. Wenn wir nicht hören, was Gott sagt, dann sind wir genau wie die, nur auf einer anderen Ebene. Aber wir sind ja Menschen, die Jesus haben und deshalb lass zu, dass er dich verwandelt, dass du nicht mehr im Schema dieser Welt denkst und läufst. Dass in der Erneuerung, Umgestaltung des Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Wille ist Telema. Dieses Wort Ma verdeutlicht, es ist Wille, Wollen, nicht als etwas, das dir aufgedrückt werden soll. Gott sagt, ich habe einen Fahrplan für dich. Ich habe einen Plan für dich entworfen, auch einen Weg für dich gestaltet. Gott sagt, ich würde dich gerne auf diesen Weg nehmen. Das nennt die Bibel Wille. Ich will das gerne tun, aber er wird uns nicht dazu zwingen. Da gibt es noch ein anderes Wort, das heißt, wo mit Gewalt oder mit Macht gezwungen wird. Aber das ist hier nicht. Gott ist immer sagt, willst du dich auf das einlassen, was ich für dich vorbereitet habe? Willst du dich darauf einlassen? Denn es wird dir zum Guten sein. Wir denken, wenn wir im Schema dieser Welt denken, dann denken wir, also ich glaube nicht, dass das jetzt gut wäre für mich. Also wenn Gott sagt, das ist, also das glaube ich jetzt nicht. Ja. Und dann bleiben wir, wo wir sind, im Schema, wie alle denken. Aber wenn du dann dich verwandeln lässt und auf einmal erlebst, wow, das ist aber gut, was Gott gemacht hat, hinterher sagst du, ja, es ist tatsächlich gut, aber wir müssen uns darauf einlassen. Er sagt, dass, damit ihr und prüfen mögt, er sagt, wenn unser Denken, unser Gehirn nicht erneuert ist, sind wir nicht in der Lage zu prüfen, was Gottes Wille ist. Sind wir nicht in der Lage festzustellen, was er für uns geplant hat. Sind wir nicht in der Lage, weil dann denken wir im Schema, wie alle Leute denken. Ja? Mit meinen Kindern kriege ich nicht gebacken, hätte ich bloß andere Kinder, ich weiß, es ist nicht immer einfach. Mit meinen Kindern, das ist schwierig. Lies Gottes Wort. Gott sagt dir auch, wie du mit deinen Kindern umgehen kannst, wie du sie führen kannst. Ja? Und es gibt eine Ehe. Gott gibt wunderbare Ratschläge, wie eine Ehe wunderbar herrlich funktioniert. Nur du musst es lesen und dann musst du diese Anweisung befolgen. Ja? Das ist ja genau, wenn du eine Waschmaschine kaufst und du hast das erste Mal eine Waschmaschine gehabt. Ich weiß noch, wow, ich komme aus Paraguay, da gab es keine elektrische Waschmaschine damals. Das war so auf so vier Füßen, stand so eine Art Trog, so ein halbrund. Links und rechts hoch so ein Aufhänger wie für die Achse. Und dann war oben, da war dann ein Korb aus Holz und oben ein Griff und dann hast du immer gerubbelt. Unten war die Wäsche drin und dann hast du immer hin und her gerubbelt. Und so wurde die Wäsche sauber gerubbelt. So, hin und her. So. Und heute machst du. Und dann hast du das erste Mal die Waschmaschine gekauft, noch nie eine gehabt. Ja, ist ja ganz klar. Waschmaschine, da rubbelt man. Als wir die erste Waschmaschine bekamen, damals bei meiner Mama, was habe ich gesagt? Mama, kein Problem, wir rubbeln sie hin und her. Dann haben wir die Waschmaschine geschüttelt, damit die Wäsche da drin sauber wurde, oder? Nein. Hey, der hat sie wohl nicht alle. Nein, aber wir mussten lesen. Da stand so und so. Und dann machen sie die Sicherungen raus, sonst funktioniert das alles nicht. Dann stecken sie den Stecker in die Steckdose. Ja, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, wo ich meinen Stecker reinstecke. Ich lege meinen in die Badewanne. Da muss ich hier sagen, hey, es ist doof, aber wir sind so töricht im Geistlichen oft. Ich lasse mir doch nicht sagen, was er will, was besser wäre. Ich habe die Idee, ich hänge meinen Stecker in die Waschmaschine, in die Badewanne. Und die Maschine läuft nicht. Reklamation, anrufen, funktioniert nicht. Dann würde ich sagen, hey, hallo. Aber wir sind im Geistlichen sind wir manchmal so, sorry. Blöd. Sind wir manchmal so. Ja, wir hören nicht auf das, was er sagt. Und damit ihr prüfen, dein Denken muss neu werden, in das Schema Gottes verwandelt werden, nicht mehr im Schema dieser Welt, damit du prüfen kannst und auch erleben kannst, wie das ist, Emmanuel, Gott ist wirklich mit uns. Damit du wirklich erleben und erfahren kannst, wie das ist, Jesus, ja, Yahweh ist Rettung. Er ist mein Retter, er ist mein Helfer. Und dann vertraust du ihm auch durch dick und dünn. Damit du prüfen kannst, was der Wille Gottes ist. Sein Plan, seine guten Vorstellungen für dich, seine Wege für dich. Das Gute, der Wille Gottes ist das Gute, Agathos, tüchtig, brauchbar, etwas, was nützlich ist, gut oder auch gütig. Du wirst erleben, das, was Gott tut, ist nützlich, es ist brauchbar, es ist auch nicht mit Stress und Ärger verbunden, sondern mit Gutem und mit Güte. Das wirst du dann erkennen, die Güte Gottes erkennen. Das Wohlgefällige, Eurestos, wohlgefällig, angenehm, erfreulich. Er sagt, wenn dein Denken erneuert wird, wenn du nicht mehr nach dem Schema dieser Welt lebst, so wie du es gewohnt bist zu leben ohne Gott, wenn du erlaubst, dass Gott dein Denken verändert, dazu müssen wir Gottes Wort lesen, dazu sollten wir keine Versammlung versäumen und verpassen, wir sollten immer dabei sein, dass möglichst viel Input in uns reinkommt und der Heilige Geist arbeiten und schreiben kann. Und er sagt, dann wirst du erkennen, dass es ist wohlgefällig, es ist angenehm, es ist erfreulich. Und was sagt der David? Nachdem ich mich auf dein Wort einließ, Herr, dann war es in meiner Seele wie Honig und es hat sogar meine Gebeine erfrischt und erquickt. Er sagt sogar körperlich war ich auf einmal gut drauf. Alles, er sagt, dadurch, dass ich mich jetzt auf das Wort einließ. Und das Wohlgefällige, und Vollkommene. Dass wir erkennen, das Vollkommene, das griechische Wort ist teleios und bedeutet vollendet, vollkommen, kommt von telos, Ziel oder Ende. Es bezeichnet einen Erwachsenen, eine volljährige Person im Gegensatz zum Kind. Dann ist derjenige teleios, der das ihm von Gott gesetzte Ziel oder Ende erreicht, nämlich ein in Christus gehorsamer Mensch zu sein, das heißt die Erlösung durch Christus im Glauben anzunehmen und in diesem Glauben fest zu werden. Ich muss das festmachen. Du hast das Boot einmal angetaut und du hast gemerkt, Mensch, es war nicht richtig festgezurrt, der Wind kam, die Strömung kam und die Knoten lösten sich und das Boot drohte wegzuschwimmen. Dann ist so einer, da sagt nicht jemand so, naja, war halt ein teures Boot, dann ist halt Pech gehabt, wenn es jetzt wegschwimmt, wenn es aufs Meer rausgetrieben wird. Nein, nein, er nimmt sofort wieder und bindet die Taue diesmal fester. Und Gott sagt, binde das, was ich dir geschenkt habe, binde es fester in dein Leben ein. Mach es zu einem Bestandteil deines Lebens. Und dann wirst du in einem neuen Schema leben und auch in einem neuen Schema denken und du wirst auch das, was ich für dich vorbereitet habe, für dich erleben. Dann wirst du erleben, ja, ich bin von der Strafe befreit. Ja, er schützt mich in Gefahren. Ja, er wird mich aus Bedrückung und Not herausführen. Ja, er wird mich befreien. Er ist mein Arzt, auch in meiner Krankheit. Und er ist der, der nicht nur mich von der Strafe der Sünde befreit hat, sondern auch von der Macht der Sünde. Ich muss nicht zwanghaft Dinge weiter tun, die ich tue. Ich habe einen Erlöser, der sagt, ich errette dich daraus. Weg von dem, was dich kaputt macht. Weg von dem, was dich unten hält. Weg von dem, was dich nicht in Freiheit kommen lässt. Jesus sagt, ich würde dich da gern wegbringen. Zum Schluss, dass wir es nicht vergessen. Dieser Gott mit uns, Jesus, Immanuel, Gott mit uns, Jesus, Jahwe ist Rettung. In 1. Korinther 15, 57 können wir nochmal rein Folie bringen. 1. Korinther 15, 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir müssen wissen, Jesus Christus ist der feste Anker in unserem Leben. Und er ist unsere Hoffnung. Die Bibel sagt, er ist der Gott aller Hoffnung und allen Trostes. Und die Bibel sagt, unsere Hoffnung haben wir festgemacht im Himmel. Wir versuchen oft, unsere Hoffnung und unsere Hilfe in den Dingen dieser Welt festzumachen, weil wir es so gewohnt sind. Ich sagte, vor Jahren hatte ich mal ein Bild für jemanden oder in einer Situation. Da war ein kleines Boot. Es war auf dem Meer und die Wellen tobten. Und dieses Boot hatte Anker geworfen und der Anker war dort unten am Meeresgrund, am Boden dieses Wassers, da war er festgemacht. Aber der Sturm tobte und dieser Anker, die Leine war straff und jetzt kam der Sturm und der Wind und das Boot hob hoch und dann die Wellen gingen rüber. Warum? Weil es war unten festgemacht, es hatte keine Ausweichmöglichkeit. Und dann änderte sich dieses Bild, dann sah ich auf einmal, dass die Person es anders machte. Sie hat den Anker nicht im Boden festgemacht, sondern ich sah etwas, wo wir sagen, das ist ja unnatürlich, ein Boot in der Luft oben festzumachen. Ich sah, wie diese Person den Anker nach oben warf und dann sah ich, er reichte bis in den Himmel rein und jetzt war er dort festgemacht und jetzt bewegte sich in diesem Sturm, bewegte sich das Boot immer oben. Es wurde nicht mehr runtergezogen, weil es unten festgemacht ist. Und wenn wir unsere Hoffnung festmachen in irdischen Dingen, dann wird es uns immer runterziehen. Wir müssen unsere Hoffnung als festen Anker bei Gott festmachen. Der Sturm ist da. Es ist nicht einfach gerade. Die Situation ist problematisch. Ich weiß nicht, ob ich aus dieser Situation und wie ich da herauskomme. Aber ich weiß, mein Gott ist mit mir und er sagt, ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich nicht aufgeben, ich werde bei dir sein, auch in den Stürmen trage ich dich. Und das ist so, so stark, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieses, der uns den Sieg gibt, steht im Partizip Präsens, beschreibt eine andauernde, lineare, also wiederholte Handlung. Das heißt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, ununterbrochen. Er wird nie aufhören. Warum ist Jesus der Sieger? Ja, und wo wohnt der Sieger? In uns. Und Jesus sagt, ich kann dich aus jedem Tief herausheben. Ich bin der Sieger in dir und das bin ich ununterbrochen, 24 Stunden, selbst wenn du schläfst. Während du hier sitzt, Jesus wohnt in dir. Während du hier sitzt und mir zuhörst, er arbeitet an dir. Er ist immer in uns am Wirken. Ich sagte es vor ein paar Monaten. Er setzt seine göttliche Energie in uns frei, in unserem Geist, Seele und Körper. Er arbeitet uns, er tut etwas in uns, selbst wenn wir es nicht spüren. Ein Liederdichter sagt, wenn ich auch gleich nicht spüre von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziel, auch durch die Nacht. Wir sehen dann oft nur die Nacht, aber wir sollten sehen, der uns an der Hand hält und durch die Nacht führt. Ich habe gesagt, Mama, du wirst gehen und vielleicht sehen wir uns in dieser Welt nicht mehr wieder, aber wir werden uns oben sehen. Und ich sage, weißt du, das Gute ist? Und sie sagt, ja, ich weiß das, dass Jesus bei mir ist und mich halten wird. Und ich sage, und er hat gesagt, ich gehe mit dir durch das Tal des Todes und werde dich nicht verlassen. Ich sage, gerade wenn du stirbst, dann habe ich sie erinnert an ihren Vater, meinen Opa. Wir saßen da um sein Bett. Und als er dann sich verabschiedet hat und an alle, die Jesus nicht so nachfolgten, noch eine gute Ermahnung erteilt hat, dann lag er da und dann liegt er so. Ich sehe noch, wir sitzen so herum, da hinter ihm war die Wand, so lag er im Bett und er wusste jetzt, er wird sterben. Und dann rechts war die Tür und nachdem er sich verabschiedet hatte, noch seine Ermahnungen gegeben hat, dann dreht er den Kopf nach rechts zur Tür. Oh, da ist Jesus, er holt mich. Und dann war er weg. So, ich sage, Mama, das ist, was passiert. Wir wissen auch in der Todesstunde, da ist der Jesus, der uns errettet hat, der uns erlöst hat, der uns von der Strafe befreit hat, der uns gerechtfertigt hat, der uns dafür gesorgt hat, dass wir seinem Bild gleich werden und dass wir vor Gott genauso angenehm sind wie er selbst. Dieser Jesus wird mit uns sein, auch im Tal des Todes. Das müssen wir wissen. Er ist dabei. Er ist in deinen schwierigen Situationen dabei. Und wenn du manchmal nicht weißt, wo dir der Kopf steht, er ist da. Hallo, er ist da. Ja, du musst es wissen. Er ist nicht da, nur beim schönen Wetter. Letzter Vers, 2. Korinther 2,14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit, auch immer permanent, andauernd, im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Er will, dass unsere Erkenntnis, wer Gott ist, wie Gott ist, was er tut, wie er handelt, das soll durch uns offenbar werden. Er sagt, er führt uns im Triumphzug umher. Heute Nacht oder gestern Abend, als ich den Vers nochmal so las, dann konnte ich das so richtig sehen, diesen Triumphwagen. Und auf diesem Triumphwagen, wir sind auf diesem Triumphwagen. Gott führt uns im Triumphzug umher. Er sagt, das sind meine Söhne und Töchter. Und ich sah auf diesem Triumphwagen, da sah ich solche, die waren ganz fit. Aber ich sah auch solche, die hinkten ein bisschen. Ich sah auch welche, die hatten noch ein bisschen Probleme. Aber trotzdem waren sie alle auf dem Triumphwagen. Du bist auf diesem Triumphwagen, egal wie dein momentaner Zustand ist. Und Gott sagt, was ich gerne wünschte wäre, dass diese Erkenntnis, die du von mir und durch mich aus meinem Wort hast, dass du, egal in welchem Umstand du dich gerade befindest, lass diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft sein. Diese Erkenntnis, dass du, Leute sagen, dennoch halte ich stets an dir. Eine Mitarbeiterin vor Jahren, die ist inzwischen schon längst bei Jesus, sie hatte damals, und wir sind durch manche schwierige Situationen gegangen, sie hat mir damals eine Kachel gegeben. Sagt sie, die kannst du in deinem Büro hängen. Und egal, Herbert, was kommt in deinem Leben, sage immer, dennoch. Dennoch halte ich stets an dir. Habe ich nie vergessen. Ihr wisst, das sind jetzt schon Jahrzehnte her. Bestimmt über 30 Jahre. Dennoch. Ich verstehe diesen Umstand nicht, aber dennoch, Herr, ich halte mich zu dir. Es ist nicht leicht, gerade in dem ich was befinde, aber dennoch halte ich zu dir. Und dann hat sie mir, ich glaube im selben Jahr oder ein Jahr später, noch für den Schreibtisch was geschenkt, so ein edler Holzaufsteller. Da stand drauf, ja, Vater. Und sie sagt, egal was kommt, Herbert, ich schenke dir das, dass du immer sagst, ja, Vater. Ja, Vater. Nicht anfangs zu machen, wieso, Gott ist dies und wie. Ja, Vater, dennoch bleibe ich an dir. Ja, Vater, ich weiß, du führst mich durch. Ja, Vater, ich kann diese Situation nicht ändern, aber ich danke dir, dass du, der alles verändert in meinem Leben bist und du kümmerst dich darum. Wir merken, unser Schema, unser Denkschema, Verhaltensschema muss verändert werden, sagt Römer 12,2. Sonst erleben wir nicht, was Gott für uns vorbereitet hat. Und es ist gut, angenehm, erfreulich. Und du wirst merken, oh, Erkenntnis, was sagt ihr? Und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Oh, Erkenntnis, ich sagte vor einem Jahr, über einem Jahr, was Erkenntnis, Wissen. Ach, so funktioniert das. Erinnert ihr euch, hatte das Spielzeug von meinem Enkel. Ich versuchte, das anzuschalten und habe den Knopf nicht gefunden. Ich denke, wie viel funktioniert das Teil? Und dann hat der kleine Junge gesagt, Opa, das musst du so machen, ne? So ungefähr. Dann hat er da drauf gedrückt. Das war aber so versteckt, er wusste es. Er hatte die Erkenntnis. Er hatte die Erkenntnis, da ist das Knöpfchen zum Anmachen. Der Opa hatte diese Erkenntnis nicht. Aber danach konnte der Opa mit dem Teil auch spielen. Er hatte jetzt die Erkenntnis. Jetzt funktioniert es, verstehst du? Und so ist es. Du stehst, Wie funktioniert das noch? Ich kapiere das jetzt nicht. Wenn wir ohne Erkenntnis sind, auch im Geistlichen. Aber wenn du liest und das Erkenntnis wird in dir, wenn du sagst, wow, das ist ja, gehört mir. Ah, und das ist ja so. Ach, und da kann ich ja diesen Weg einschlagen. Ah, ach, das ist ja besser so. Wie konnte ich nur die letzten Jahre so gelaufen sein? Ist doch besser, ich laufe diesen Weg. Auf einmal erkennst du, dieser Weg wäre besser. David sagt, ist Lieblichkeit für die Seele. Seele, Verstand, Wille, Gefühl. Das tut deinem Gefühl, ah, ich weiß jetzt, wo es lang ist. Aber dann sagt die Bibel in der Erkenntnismäßigen Zurückhaltung. Wir sind dann oft so, wir sind Jahre in Unerkenntnis gedappt, ja, und dann auf einmal haben wir Erkenntnis und dann gehen wir mit der Nase hoch. Ihr müsst das machen wie ich. Ja, das ist die Nase hoch. Manche, die gehen dann so weit hoch, wenn es regnen würde, wird es reinregnen. Ja, so, aber das ruhig die Nase wieder runter. Ja. Da bin ich ja manches Mal ein bisschen gemein, wenn dann Leute dann so hochtrabend da ankommen, sage ich, ja, übrigens, lieben Gruß von deinen letzten 10 Jahren. Was willst du damit sagen? Ja, ich sage, da bist du mit der Nase ganz unten gelaufen und da hattest du die Erkenntnis nicht. Ich sage, jetzt prahl hier nicht rum mit deiner Erkenntnis. Danke Gott, dass du überhaupt diese Erkenntnis bekommen hast und dass er dir es geschenkt hat. Nicht mehr Schema dieser Welt. Lasst uns denken wie Gott, aber da musst du das Wort lesen. Und egal, ob du im Schema dieser Welt denkst oder nicht, Immanuel ist trotzdem bei dir. Aber es nützt uns oft nicht viel. Jesus, Jahwe ist Rettung, ist trotzdem bei dir. Nur wenn wir nach dem Schema dieser Welt waren, nützt uns der beste Retter nicht. Ja, nützt uns nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns einlassen auf sein Schema, seine Denkweise und du darfst mich verwandeln, Herr. Amen. Dann erlebst du gute Weihnachten. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Immanuel ist mit uns. Jesus ist mit uns. Der Gott ist mit uns und der Retter, der uns befreit, ist mit uns. Niemals aufgeben. Amen.